Eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Wir haben eine wirklich dramatische Lage, nicht nur in Bezug auf das Klima, sondern auch den Zustand der Ökosysteme, der Meere.
Im Moment das stärkste Thema ist eigentlich die Frage des kumulativen Impacts. Also der Frage, was passiert eigentlich, wenn wir alle diese Nutzungen gleichzeitig machen?
Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability in Potsdam. In Kooperation mit dem Centre Marc Bloch und mit dem Programm Factory Viscom.
Es geht um Blue Economy, um Wirtschaft im und am Meer. Ich muss dabei an Wale denken, die ich in Argentinien mal beobachten durfte auf der Peninsula Valdez. Und wir haben mir dann irgendwie klar gemacht, rund 70% Wasser bedeckt die Erdoberfläche. Ohne die Meere gäbe es kein Leben auf der Erde. Sie produzieren mehr als die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen zum Beispiel. Meere sind aber auch bedeutende Wirtschaftsräume. Fast 40% der globalen Bevölkerung lebt in Küstenregionen und das nicht ohne Grund. Mein Name ist Julia Fissmann. In dieser Episode von Wuppig spreche ich mit Wissenschaft und Politik darüber, wie wir das bedrohte Ökosystem der Ozeane schützen und nutzen können. Unser Experte aus der Politik ist Felix Leinemann. Er ist Leiter des Referats für Blue Economy, Aquakultur und maritime Raumplanung in der Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei der Europäischen Kommission. Und er ist online zugeschaltet. Herzlich willkommen, Felix Leinemann.
Hallo, guten Tag.
Aus der Wissenschaft ist Florian Lennert bei uns, Klaus Töpfer, Sustainability Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, kurz RIFS. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Nutzung der Ozeane und die blau-grüne Wirtschaft. Er arbeitet gerade am Aufbau einer Innovationsplattform für den Austausch von Wissen über den Wirtschaftsraum Ozean. Herzlich willkommen, Florian Lennert.
Hallo.
Herr Leinemann, was verbinden Sie mit dem Meer? Ich habe gerade schon erzählt, ich muss sofort an die tolle Erfahrung denken, als ich Wale sehen durfte.
Ja, was ich mit dem Meer verbinde, ist Freiheit, Luft, Gesundheit, Weite, aber gleichzeitig auch das Bewusstsein, dass es vor allem in Küstennähe doch ein sehr bewegtes und belebtes Meer sein kann. Es gibt sehr viele Aktivitäten, die da sind, und es gibt die Aktivitäten, die immer weiter zunehmen. Von Aquakultur über Offshore-Wind, über Verkehr, Tourismus, Fischerei, alles, was in den Meeren stattfindet, es wird immer mehr. Und die Frage ist für mich, was können wir daran möglichst nachhaltig gestalten?
Herr Lennert, was verbinden Sie mit dem Meer, gerade als Forscher in diesem Wirtschaftsraum?
Ja, das Meer ist ja die Wiege des Lebens überhaupt. Die ersten Lebewesen auf diesem Planeten sind im Meer entstanden. Und insofern ist das Meer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der globalen Biosphäre und der globalen Ökosysteme. Insofern geht es auch nicht unbedingt um den Wirtschaftsraum Meer, sondern um die Frage, wie wir als Menschen anders wirtschaften müssen und insbesondere auch das Meer anders nutzen müssen und das viel mehr im Einklang mit der Natur tun müssen, damit wir nicht noch mehr zerstören, als wir schon ohnehin tun.
Herr Leinemann, grüne Wirtschaft ist ja schon als Begriff länger bekannt, als nachhaltiges Wirtschaften mit dem Ziel der Dekarbonisierung. Was ist für Sie die Definition von blauer Wirtschaft?
Für mich klingt bei blauer Wirtschaft die Nachhaltigkeit immer gleich mit, aber das ist nicht immer so gewesen. Zum Beispiel bringt die Europäische Kommission einmal im Jahr einen Bericht zum Stand der blauen Wirtschaft heraus, den Blue Economy Report. Und in dieser blauen Wirtschaft ist alles enthalten. Da ist genau Öl- und Gasausbeutung offshore oder Ölförderung, Tiefseebergbau oder andere Dinge sind da genauso mit dabei, wie eben die Produktion von nachhaltigen Energien auf See. Sei es durch Wind, durch Wellen, durch Gezeiten oder durch Solarkraftwerke auf See sogar. Das ist also für uns die blaue Wirtschaft. Aber als politische Priorität legen wir eben den Schwerpunkt auf den nachhaltigen Ausbau der blauen Wirtschaft.
Herr Lennert, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie bauen gerade die Innovationsplattform für blau-grüne Wirtschaft auf. Also das ist dann die türkise Plattform. Was verbirgt sich hinter dieser Farbkombination?
Ja, wie gesagt, es geht halt auch nicht nur um Wirtschaft, sondern um Innovation. Also die Herausforderung, die wir uns ja stellen müssen, ist, wie wir das die Art und Weise, wie wir wirtschaften, verändern, ob das auf dem Land ist oder im Meer. Und wie wir das aber auch tun in einer Weise, die nicht neuen Schäden erzeugt. Das heißt, Blau-Grün spricht, wie Herr Leinemann eben schon erwähnte, eben nochmal expliziter an, dass es eben auch um eine grüne Entwicklung gehen muss, auch im Meer. Und wenn man Grün und Blau kombiniert, dann bekommt man Türkis. Insofern ist der Fokus meiner Arbeit darauf gerichtet, wie wir noch schneller innovieren können, sowohl bei der Frage, wie wir die Dinge, die wir schon tun, die maritime Schifffahrt, die Fischerei oder andere Aktivitäten eben nachhaltig umgestalten können, als auch, ob wir neue Innovationen, Nutzungsinnovationen oder auch technologische Innovationen fördern können, die uns ermöglichen, neue, auch ökologisch sinnvolle Wirtschaften zu ermöglichen. Und da sprach Herr Leinemann ja eben auch gerade schon die, zum Beispiel die Offshore erneuerbaren Energien an.
Also da geht es dann eben nicht nur um Offshore-Windparks, sondern Offshore-Solarparks, erneuerbare Energien und Wasserstoff, aber sogar auch Wellen- und Gezeitenkraftwerke. Herr Leinemann, wie fördert die EU diese Projekte der Energieversorgung nachhaltig?
Es wird seit Jahrzehnten daran geforscht eigentlich. Mein Referat zum Beispiel kümmert sich darum, wie schaffen wir es, Ergebnisse, die aus der Forschung kommen, auf den Markt zu bringen und im Markt sich zu erweitern. Es sind zig Millionen von EU-Forschungsgeldern in die Frage von die Herstellung von Turbinen, die also durch Gezeiten Energie erzeugen, geflossen. Die haben diese Geräte immer stabiler gestaltet. So etwas muss ja im Wasser funktionieren. Und das ist natürlich, das Wasser ist 400 Mal dichter als Luft. Das heißt, die Kräfte, die da wirken und die Korrosion, die sind eben sehr, sehr besonders. Das heißt, sehr viel ist in die Forschung geflossen, diese Dinge ja haltbar zu machen und dass sie langfristig Strom produzieren. Die nächste Frage ist dann, wie kann man das auch kommerziell ausbeuten? Wie kann man es den Firmen damit ermöglichen, auch Geld zu verdienen? Da ist nicht nur die Europäische Kommission gefragt, sondern auch die Mitgliedstaaten. Bei Offshore Wind zum Beispiel ist das durch garantierte Tarife für die Einspeisung von Strom bekommen. So etwas sehen wir bisher nur im Vereinigten Königreich, noch nicht in Europa. Das heißt doch, es gibt da eine Ausnahme. In Frankreich gibt es jetzt ein Gezeitenkraftwerk, das also auch einen garantierten Strompreis bekommt für die Einspeisung ins Netz. Und wenn so etwas passiert, dann kommen Investoren, haben Interesse daran, das auch zu machen und investieren also auch in den Ausbau dieser Energien.
Herr Lennart, also wir haben jetzt gerade angesprochen, dass es mehrere Möglichkeiten der Energiegewinnung gibt im und mit dem Meer. Welche Forschungsprojekte gibt es da, mit denen Sie auch zu tun haben?
Ja, da geht es konkret eben auch darum, die Effizienz von schwimmenden Photovoltaikanlagen oder eben auch Wellenkraftanlagen, aber auch spannend zum Beispiel von Wärmetäuschern, die zwischen kühleren und wärmeren Meeresströmungen durch den Austausch eben auch Energie erzeugen können. Aber es geht auch darum, wie man jetzt verschiedene dieser Technologien kombinieren kann. Zum Beispiel arbeiten wir dort auf den Kanarischen Inseln zurzeit an einer Plattform, die kombiniert Wellenenergie mit Windenergie, aber auch mit der Elektrolyse von grünem Wasserstoff und dann den Betrieb einer Wasserstoffbrennstoffzelle. Und so wünscht man sich, dass man dadurch die Effizienz dieser verschiedenen Technologien in der Kombination noch erhöhen kann.
Also das heißt, man kombiniert die ganzen Energiegewinnungsmethoden und Projekte.
Ja, aber auch nicht nur, sondern in einem nächsten Schritt kann man dann darüber nachdenken, das eben auch zu kombinieren mit der marinen Aquakultur, ob mit Algen oder auch mit Fischen, um dadurch dann eben einen integrierten Betrieb von Meeresnutzung zu ermöglichen. Und da gibt es auch Beispiele dafür, wie zum Beispiel in der Nordsee, wo es in Belgien Windkraftwerke gibt, die eben auch gleichzeitig Energie liefern oder Möglichkeit liefern für die Austern- und Muschelzucht. Gleichzeitig gibt es eben auch teilweise Anlagen, die dann die Energie mitversorgen für die marine Aquakultur, wo es ja auch Steuerungselemente und andere Dinge gibt. Also das ist ganz spannend, weil man dann, wenn man im Meer interventioniert mit einer Anlage, eben verschiedene Dinge gleichzeitig machen kann und dadurch auch einige Synergien schaffen könnte.
Bei einem Projekt Makrocarbon arbeiten Sie auch mit dem Alfred-Wegener-Institut zusammen. Also das heißt, dass da gibt es schwimmende Meeresalgen, die für die chemische Industrie angebaut werden sollen. Ist das auch so ein Multi-Use-Case, also wo eben auch vielleicht sogar noch Energiegewinnung eine Rolle spielt?
Ja, das ist langfristig das Ziel. Es handelt sich um ein Spin-out. indirekt des Alfred-Wegener-Instituts, was sich mit der Züchtung von Makroalgen, also Seetang, beschäftigt. Dieser Seetang kann gezüchtet werden und dann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, unter anderem auch für Ernährung oder Kosmetik. Aber ganz spannend, in diesem Fall geht es darum, Ersatzstoffe für Stoffe, die in der Plastikindustrie verwendet werden, zu schaffen, eben aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das soll jetzt in einer Versuchsanlage auch auf den Kanarischen Inseln skaliert werden, um zu schauen, wie wir das in eine kommerzielle Produktion bekommen können.
Ich habe das Alfred-Wegener-Institut deswegen auch erwähnt, weil dahinter steckt dann ja eben auch irgendwie das Ansinnen des Meeresschutzes, also erforschen erstmal des Meeres und eben der Meeresschutz, weil eine Intervention ist ja immer vielleicht auch problematisch für das Meer. Also wie können Sie gewährleisten dann auch als Forscher, dass Sie bei solchen Pilotprojekten immer gleich auch mitdenken, dass so eine Intervention eben dann auch nochmal zur Schädigung des Meeresraumes, dieses Ökosystems beiträgt?
Das ist natürlich essentiell und Sie haben recht, man muss immer wieder abwägen, was ist der Nutzen und was ist der potenzielle Kosten. Sie können natürlich einige dieser möglichen Schäden auch mitigieren. Da geht es zum Beispiel um Probleme für die Biodiversität oder für zum Beispiel für Wale oder Delfine. Es geht aber auch wiederum um Nutzungskonflikte mit der traditionellen Fischerei. Das heißt, Sie haben im Meer immer das Problem, dass Sie eine ganze Reihe von Stakeholdern haben, also Gruppen, die eben gegenläufige Interessen haben. Aber ganz wichtig ist es natürlich, dass die Innovationen, die wir entwickeln wollen, eben gleichzeitig zur Erhaltung und zum Schutz beitragen, aber auch zur Mitigation oder zur Abwendung des Klimawandels, aber eben auch neue nachhaltige Wirtschaftsformen schaffen.
Herr Leinemann, die Europäische Kommission hat ja ein Konzept für nachhaltiges blaues Wirtschaften vorgelegt. Und da wird auch ganz deutlich gesagt, dass 30% der EU-Meeresfläche zum Erhalt der Biodiversität geschützt werden muss, es auch strengere Fischereikontrollen geben muss, eben für in dem Fall nachhaltige Lebensmittelerzeugung. Welche Maßnahmen werden wirklich richtig umgesetzt jetzt schon, um den Schutz des Meeres auch zu gewährleisten?
Das ist genau die richtige Frage, wo es mir auch darum geht, wie ist das eigentlich mit dem beschränkten Raum, den wir auf See haben? Wir haben die Meeresraumplanung oder Meeresraumordnung, ist das glaube ich auf Deutsch. Das heißt, es gibt eine europäische Rahmenrichtlinie, die sagt, jedes Mitgliedsland der EU muss seine Gewässer in einer Weise planen, die das Ökosystem als Grundlage haben, also ecosystem-based. Da stellt sich für mich eben die große Frage, wir haben ein absolut ambitiöses Ziel, bis 2030 die Offshore-Windproduktion auf See zu verfünffachen in europäischen Gewässern. Und die Nordsee ist da allen voran, weil es da schon auf dem Boden fixierte Turbinen gibt. Es gibt dann weitere Technologien mit schwimmenden Offshore-Turbinen, die noch technologisch nicht ganz so weit ausgereift sind. Aber das wird dann die Zukunft sein, irgendwann auch im Atlantik, auch in Pluckern. Was Herr Lennart schon erwähnte, da gibt es eine Floating Offshore Wind Plattform, die getestet wird. Aber die Frage wird sein, je mehr wir bisher, wenn ein Windpark eingerichtet wurde, dann wurde da einfach ein Windpark hingestellt und dann durfte da niemand mehr fischen, dann darf da nichts anderes passieren, weil es unsicher ist und so weiter. Und jetzt müssen wir aber ganz anders an die Dinge herangehen. Wir müssen zum einen die Natur schützen, vielleicht sogar restaurieren, da wo wir einen Windpark aufbauen. Wir müssen uns fragen, können wir vielleicht weiterhin Fischerei zulassen, aber vielleicht passive Fischerei anstelle von mit Schleppnetzen zwischen den Turbinen hindurch zu fahren. Können wir gleichzeitig, wie Herr Lennart auch schon sagte, Aquakultur dort haben, können wir Muscheln züchten, Austernbänke anlegen, können wir Seetang zwischen den Windturbinen anbauen. Das sind Fragen, die für uns jetzt sehr wichtig sind. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ein sogenanntes Multi-Use-Compendium veröffentlicht, wo wir die Pilotprojekte aufstellen, die es in der EU so gibt, in allen möglichen Gewässern. Und da ist die Frage, wie kann man Offshore-Wind Produktion kombinieren, zum Beispiel mit Verkehr dazwischen, mit Schifffahrt. Wie kann man es mit Naturschutz und Restaurierung kombinieren? Vielleicht sogar Tourismus zulassen. Wie kann man Fischerei zulassen, Aquakultur, aber auch die Kombination mit anderen Offshore-Energiequellen, wie zum Beispiel Wellenkraftwerke oder schwimmende Solarkraftwerke zwischen den Windmühlen?
Was brauchen Sie denn von der Wissenschaft, in dem Fall jetzt von Herrn Lennart, um genau diese Abwägungsprozesse dann auch umzusetzen?
Im Moment das stärkste Thema ist eigentlich die Frage des kumulativen Impacts. Also der Frage, was passiert eigentlich, wenn wir alle diese Nutzungen gleichzeitig machen und zwar an verschiedenen Orten. Wenn wir uns die Meeresraumplanung angucken, jeder Anrainerstaat der Nordsee zum Beispiel oder eines beliebigen Meeres, sagen wir mal, aber jeder Anrainerstaat plant seine Zone, natürlich in Kooperation mit den Nachbarn. Aber würde man nicht ganz anders planen, wenn die Nordsee oder die Ostsee oder das Mittelmeer zu einem einzigen Staat gehören würde? Würde man dann nicht eher das Naturgebiet sich angucken? Wo fliegen die Ströme der Vögel entlang, wenn Vögelwanderung ist? Wie ist das mit auch Fischen, die auch je nach Sommer oder Winter sich in verschiedenen Bereichen aufhalten? Wie ist das mit Meeressäugern? Und wie kann man diese zusammenhängenden Naturschutzgebiete so planen, dass man sie nicht stört oder zerstört durch Trennung, eben entweder durch Kabel oder Pipelines oder Windparks oder andere Dinge? Das ist eigentlich die große Frage. Und dann ist die Frage, wie viel kann eigentlich die Nordsee aushalten und wie können wir kumulativ messen und erforschen, was das für Auswirkungen sein werden durch Modellrechnungen oder Ähnliches. Das sind Dinge, die von der Wissenschaft geleistet werden sollen.
Haben Sie da auch konkrete Forschungsprojekte, Herr Lennart, wo Sie genau eben diese Kumulation oder die Zusammenhänge von Multi-Use-Cases so erforschen?
Ja, und Herr Leinemann spricht da auch ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Allgemein sind ja 80% der globalen Ozeane bis heute im Prinzip unerforscht. Das heißt, wir verstehen immer noch nicht genug über die verschiedenen Prozesse, Umweltprozesse, die dort ablaufen. Die Wissenschaft bemüht sich seit einigen Jahren, da eben auch mehr Daten zu liefern. Da arbeiten wir konkret zum Beispiel an vielen verteilten kleinen autonomen elektrischen Gleitern, die auf verschiedenen Wassertiefen autonom durch verschiedene Meeresregionen zirkulieren können und dort Daten sammeln können, aber auch über schwimmende, durch Wellen oder Solarkraft angetriebene kleine Mikroboote, die wiederum auch Messreihen liefern, aber auch durch verschiedene feste Messstellen, die die gesamte Wassersäule von der vom Meeresgrund bis zur Oberfläche eben über dauerhaft überwachen. Das heißt, wir müssen mehr Daten erstmal identifizieren, schaffen, sammeln. Und dann arbeiten Kollegen natürlich intensiv an der Frage, wie wir das modellieren können, wie wir komplexe ökosystemische Prozesse im Meer, aber auch die physischen und geochemischen Prozesse, die dem unterliegen, besser und genauer modellieren können. Da gibt es natürlich viel, was im Bereich der Klimaforschung gemacht wird, in Bezug auf die Rolle der Ozeane zum Klima. Aber wir verstehen immer noch viel zu wenig, genau wie Herr Leinemann sagt, zu den akkumulierten Folgen unserer Aktivitäten im Meer. Und nur wenn wir das besser verstehen, können wir dann auch diese Zielkonflikte auflösen und mit den verschiedenen Stakeholdern daran arbeiten, dort dann ganghafte Lösungen zu finden.
Von welchem Zeitrahmen reden wir hier? Weil ich bin naturgemäß etwas ungeduldig als Journalistin und frage mich dann, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch, das alles zu erforschen?
Eigentlich haben wir überhaupt keine Zeit mehr. Wir haben eine wirklich dramatische Lage, nicht nur in Bezug auf das Klima, sondern auch den Zustand der Ökosysteme, der Meere. Das heißt, wir müssen von allen Enden dran arbeiten, also vom Top-Down und über die richtigen Policy-Ansätze, wie Herr Leinemann sie ja mit der Kommission auch entwickelt, als aber auch immer wieder neue Innovationen und versuchen, lokal neue Lösungen dafür zu finden. Und wir können ja einiges machen, wo wir einfach das, was wir zurzeit tun, verändern. Also die Tatsache, dass der gesamte globale Schiffsverkehr noch komplett nicht dekarbonisiert ist, aber auch weiterhin natürlich viele andere Stoffe ins Meer leitet, oder auch die Frage der Plastikverschmutzung, die eben ein Riesenproblem ist. Das sind ja Dinge, die wir anfangen können anzugehen, wo es gar nicht darum geht, was Neues zu tun, sondern eben etwas nicht mehr zu machen, was wir bis jetzt getan haben.
Genau, wir können ja mal bei dem schauen, was jetzt gerade schon sozusagen passiert. Also das mehr als Wirtschaftsfaktor, 90% des Welthandels erfolgen wohl über den Seeweg. Laut Umweltschutzorganisation WWF beziffert sich das jährliche Bruttomeeresprodukt auf 2,5 Billionen US-Dollar. Das macht die Blue Economy zur 8. größten Volkswirtschaft der Welt. Wie kann diese Volkswirtschaft, sagen wir mal ganz grob gefragt, dekarbonisiert werden erstmal?
In kleinen Schritten. Das Wichtige ist, die Technologien gibt es, nur sie sind immer noch ziemlich teuer. Und es ist teilweise eine Frage, ob das Huhn zuerst kommen sollte oder das Ei zuerst kommen sollte. Herr Lennart hat schon den Wasserstoff erwähnt. Das ist eine von Batteriezellen. Das sind mögliche Antriebe, aber es gibt auch Ammoniak zum Beispiel oder Methanol, die als umweltfreundlichere Alternativen gelten, zumal wenn sie nachhaltig produziert werden. Und die Frage ist dann, wo kann man sich sicherstellen, dass ein Schiff, das mit diesem Treibstoff betrieben wird, auch tatsächlich seinen Treibstoff finden kann? Fehlen noch die Tanks in den Häfen? Die gibt es nicht überall. Die großen Containerschiff-Organisationen haben sich jetzt darauf geeinigt, sogenannte grüne Korridore zu schaffen, um die ganze Welt herum, wo man dann sozusagen wie an Tankstellen wissen kann, hier in diesem Hafen kann ich meinen grünen Treibstoff bekommen. Das sind globale Entwicklungen, die werden unterstützt durch die International Maritime Organization, die Organisation zur Seeschifffahrt. Aber wie wir das politisch steuern möchten, da haben wir in der EU immer wieder Systeme entwickelt, mit denen wir diese internationalen Organisationen, wie wir denen einen Anreiz geben wollen, sich weiterzuentwickeln. Wir haben das Emissionshandelsgesetz. Ab nächstem Jahr gilt das auch für die Meeresschifffahrt zum Beispiel in der EU. Ein ähnliches System wollen wir im Rahmen der IMO auch entwickelt haben. Dann haben wir eine Verordnung, die nennt sich Fuel EU Maritime, die also bestimmte Ziele vorschreibt, wie Schiffe nach und nach energieeffizienter werden sollen. Und diese Verordnung hat, die vom Rat und vom Parlament angenommen worden ist und nächstes Jahr in Kraft treten soll, die hat eben auch Anreize, wo sie sagt, okay, wenn du als Reeder eine Flotte hast mit 30 Schiffen, aber du schaffst es, eins davon mit nachhaltigen Treibstoffen zu machen, dann wird dir das für die ganze Flotte angerechnet. Und so können wir nach und nach vielleicht die Schifffahrt dekarbonisieren und da einen Schritt voraus tun und das dann auch weiterentwickeln weltweit.
Also da geht es jetzt vor allen Dingen um Nutzung erneuerbarer CO2-ärmerer oder armer Kraftstoffe. Wie sieht es mit der Entwicklung von Elektrotransportschiffen aus? Also im kleinen Rahmen gibt es das ja sicherlich schon, aber wie sieht das auch im größeren Rahmen aus?
Einen Punkt habe ich noch vergessen.
Gerne.
Und zwar gibt es eine wahre Renaissance des Segelns. Es gibt jetzt inzwischen sehr viele Firmen, die Zusatzantriebe bauen, sogenannte vertikale Rotoren, die dann Strom erzeugen und dadurch den bis zu 30% der Emissionen eines Schiffes verringern können, wenn sie mit diesem Strom die Maschinen antreiben oder die Steuerungsmodelle. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die völlig auf Segelkraft setzen, die also spezielle Schiffe bauen, die dann nicht mehr wie die Dreimaster der alten Form, sondern eben nach modernster, durch künstliche Intelligenz, dem richtigen Winden folgender Technologie sich entwickeln. Das gibt es auch. Elektrisch ist es alles eine Frage der Größe natürlich. Im Moment sind die Containerschiffe werden immer größer, weil sie dann auch effizienter sein können. Aber irgendwann sind diesem Wachstum natürlich Grenzen gesetzt. Und ich denke, da kann Herr Lennart vielleicht eher Beispiele geben, weil unter den Projekten, die er auch bei Pluckern hat, zum Beispiel sogenannte Workboats sind. Also die Traktoren des Meeres, wenn man so will, das sind die Schiffe, die also die Aktivitäten auf See unterstützen, sei es eine Aquakulturfarm, sei es ein Fischereihafen, sei es ein Boot, das eine Offshore-Windfarm zur Maintenance hinfahren muss. Also das sind die Schiffe, wo sich allmählich etwas tut. Und zum Beispiel auch in Bereichen, wo die Schiffe nicht sehr lang fahren müssen. Die dänische Reederei DFDS hat gerade angekündigt, dass sie 6 ihrer Kanalfähren bis 2035 vollständig elektrisch fahren lassen. Und das sind Dinge, die mich sehr positiv stimmen, dass sich so etwas auch wirklich entwickeln kann.
Sie haben jetzt gerade Plockern nochmal erwähnt. Also Herr Lennert, Sie arbeiten zusammen mit Plockern, einem Forschungsverbund namens Plataforma Oceanica de Canarias, also eben auf den Kanaren. Und was wird da entwickelt in Richtung elektrischer Schifffahrt?
Ja, Plockern ist eine Einrichtung, die Infrastruktur für die Forschung und für die Innovation und Entwicklung neuer Meerestechnologien, nachhaltiger Meerestechnologien anbietet, auch im Rahmen einer Offshore-Plattform. Dort sind dann stationiert zum Beispiel diese Glider, die autonomen Unterwasser-Vehikel, mit denen Meere erforscht werden können, die aber auch für andere Zwecke eingesetzt werden können, wie man diese elektrisch betreibt, wie man zum Beispiel aber auch verteilte Floating-Plattformen, die im Meer herumzirkulieren, eben auch lokal über Wellenkraft oder Photovoltaik betreibt. Aber eben auch die Frage, und die spricht Herr Leinemann eben gerade an, wie können wir eigentlich jetzt schon mal schneller anfangen, für die Zwecke, wo es nicht um Tausende von Seemeilen Distanz mit riesigen Schiffen geht, die Technologie, die wirklich auch schon vorhanden ist, einzusetzen. Und da kann man mit batterieelektrischen Booten schon eine ganze Menge machen. Ob das eben zum Beispiel im Betrieb von Hafen ist, die Rangierboote, die Pilotenboote, und aber auch sehr viele der touristischen Nutzung. Ich nenne mal das Beispiel, das haben wir ja auch im Land auch noch nicht geschafft. Es ist eigentlich vollkommen unverständlich, dass wir heutzutage noch Motorräder und Mopeds überhaupt erlauben, die nicht elektrisch sind. Die Technologie ist völlig ausgereift. Trotzdem düsen die immer noch durch unsere Städte. Und auch bei kleineren Fahrzeugen, Elektrofahrzeugen, ist das alles überhaupt keine Probleme mehr mit der Reichweite. Und ein bisschen verhält sich das so auch auf dem Meer. Das heißt, es gibt eben da andere Widerstände, die Herr Leinemann auch schon ansprach, wo es nicht immer nur um Technologie geht, sondern um die Frage dann oft, wer bezahlt die Konversion? Wie finanzieren wir die Umwandlung dieser Flotten? Und da muss man eben immer wieder dann auch schauen, wie man nachweist, dass eine Investition heute mehr bringt und weniger Verlust als ein Herauszögern dieser Investition. Jetzt konkret auf den Kanaren geht es eben aber nicht nur um Elektrifizierung, sondern um die gesamte Frage, wie eine Meeresregion, Makaronesien, sind auch die Azoren, Madeira, Kanaren, Kap Verde, die westafrikanische Küste, eine Region, die exemplarisch für Regionen steht, die sich auch mit dem Klimawandel und dem Anstieg der Meere das Spiegel stellen müssen, die aber auch mit unnachhaltigem Tourismus und der Frage, wie sie neue nachhaltige Formen des Wirtschaftens aufbauen. Und das ist sozusagen der Fokus der Kooperation mit Plockern, zu schauen, wie wir dort neue Geschäftsmodelle, neue Innovationen, neue Technologien entwickeln können, die es zum Beispiel erlaubt, Küstenfischern, die darunter leiden, dass da sozusagen die Fangmengen zurückgehen, wie kann man denen neue Zukunftschancen geben, vielleicht mit anderen Tätigkeiten, vielleicht eben genau mit dann der Unterstützung und der Wartung von Windturbinen oder von Offshore Renewables. Das heißt, es geht eben auch in einem Frage, wie wir sozioökonomischen Wandel vorantreiben, nicht nur technologischen.
Und wenn wir beim Thema Tourismus bleiben in dieser schönen Region und ich zurück zu meinem tollen Walerlebnis, man könnte dann ja auch gerade mit Elektrobooten viel bessere Wal- oder überhaupt Meerestierbeobachtungen hinbekommen, ne? Ohne Emissionen beziehungsweise ohne Lautstärke.
Genau, und das ist eben auch ein Vorhaben, was wir mit unterstützen. Es gibt eine wunderbare Einrichtung, die heißt WeWell. Das ist sowohl eine Stiftung als auch ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, eben international sämtliche Boote, die zur Wal- oder Delfinbeobachtung eingesetzt werden, eben zu elektrifizieren und gleichzeitig aber auch die Touristen, die an Wal- und Delfinbeobachtungen interessiert sind, mit in die Meeresforschung oder die Delfinforschung mit hineinzubeziehen, also Citizen Science. Und die betreiben jetzt wirklich inzwischen 4 elektrische Boote auf den Kanaren, aber auch einige auf den Balearen und an der spanischen Küste, die komplett 100% elektrisch sind und batterieelektrisch betrieben werden und deswegen natürlich genau dazu beitragen, eine solche Aktivität dann auch wirklich nachhaltiger zu gestalten.
Wie ist das in der EU, in den Diskussionen, Aushandlungsprozessen? Also mit welchen Argumenten können Sie vielleicht auch andere Mitgliedsländer in der EU überzeugen, dass die Transformation zum Beispiel jetzt zum dekarbonisierten Schiffsverkehr, zum elektrischen Schiffsverkehr nicht aufgeschoben werden kann? Mit welchen Argumenten können Sie da irgendwie noch punkten? Also ich meine, das ist doch sehr überzeugend, diese Beispiele, die Herr Lennart gerade genannt hat. Und ich habe irgendwie bei der Recherche noch eine andere Sache gesehen, der Seegleiter, so ein voll elektrisches Passagierflugzeug, da würde ich sehr gerne mal über die Meere gleiten.
Punkten kann man natürlich immer, wenn man auch ein bisschen Finanzen dahinter stellt und Geld dahinter stellt. Und ich bin jetzt kein Experte in den Verhandlungen über den Emissionshandel, aber sehr viele der Erträge aus dem europäischen Emissionshandel werden wieder investiert in Innovationen. Es gibt den Europäischen Innovationsfonds, der bahnbrechenden Entwicklungen zur Skalierung verhelfen soll. Und das kann in verschiedenen Bereichen sein. Zum Beispiel die bereits erwähnte Ozeanenergie mit Gezeiten- oder Wellenkraftwerken, die haben auch schon davon profitiert, von dem Innovationsfonds. Genauso gibt es aber auch spezifisch auf die Schifffahrt abgezielte Innovationsprojekte, die eben entweder neue Antriebe versuchen, die den Ausbau von Häfen oder die Infrastruktur in den Häfen zum Nachbunkern von Kraftstoffen entwickeln. Und das sind die Erträge aus dem Emissionshandel, die also direkt wieder in die Innovation investiert werden. Das Schöne daran ist, dass das nicht europäische Steuergelder sind, sondern dass das etwas ist, was der Markt selbst erwirtschaftet. Dadurch, dass es den Emissionshandel gibt, der auch dazu führt, dass die Emissionen gesenkt werden. Also das Ganze ist ein System, das in sich schlüssig ist.
Mhm. Herr Lennart, was wünschen Sie sich da für einen Push aus der Richtung der Politik?
Ja, wie erwähnt, ich denke, wir müssen noch viel mehr darstellen, wie sehr wir auch und unsere ganze Lebensweise auch durch den Ozean ermöglicht wird. Ich glaube, wir müssen auch noch viel stärker hinterfragen und eventuell eben regulieren, wie wir Urlaub konsumieren, wenn ich beobachte, was auf den Inseln da im Atlantik los ist und wo klar, wir erwarten alle, dass ich damit für ein paar hundert Euro all-inclusive eben meinen Urlaub machen kann. Aber was das sozusagen für die lokale Bevölkerung bedeutet und wie das dann auch verhindert, dass dort Investitionen getätigt werden, um eben Dinge wie Abwasser oder Plastikbenutzung oder Energieversorgung der Touristen nicht genug Investitionen da sind, das umzuwandeln, dann ist das eben ein Problem nicht nur von den Zielorten, den Tourismusorten selber, sondern auch ein Problem aller Europäer, die dort in den Urlaub fahren. Das heißt, da müssen wir politisch eben noch mehr darstellen können und zeigen können, dass wir uns da verändern müssen, wie wir leben und gleichzeitig versuchen eben andere Lösungen zu entwickeln. Man will ja jetzt auch keinem verbieten, in Urlaub zu fahren. Also das ist die Gratwanderung, die wir hinbekommen müssen und da bedarf es eben auch politischer Kommunikation. Es geht ja nicht immer nur ums Verbieten oder ums Investieren.
Welche Ideen gibt es da in Ihrem Bereich, Herr Leinemann, also um das zu kommunizieren, dass man eben nachhaltig und bewusst Urlaub macht an diesen Sehnsuchtsorten am Meer?
Das ist allgemein eine Frage der Tourismuspolitik schlechthin. Wenn man sich die blaue Wirtschaft anguckt, ist fast die Hälfte davon dem Tourismus zuzuschreiben, in Europa sozusagen, Küstentourismus und Meerestourismus. Und vieles davon ist eben, was Herr Lennart gerade sagte, in All-Inclusive-Hotelkomplexen und nicht unbedingt jemand, der zu Fuß die Küsten abwandert und dann vielleicht ab und zu mal lokal taucht oder sowas. Es gibt aber eine große Nachfrage danach. Und das hat sich vor allem nach der Corona-Zeit ergeben. Da hat es Umfragen gegeben, also es gibt Eurobarometer-Umfragen europaweit, was die Menschen vom Tourismus erwarten. Und sie erwarten solche Angebote, weil sie sich bewusst sind, was passiert. Und deswegen hat die Kommission vor, gerade im Nachgang der Pandemie, ein sogenanntes Transitionspaket für den Tourismus verabschiedet, wo sie gesagt hat, wir müssen diesen Übergang schaffen und wir wollen alle Akteure, die irgendwie damit zu tun haben, einladen, ihren Beitrag zu leisten. Da gibt es ein Portal, wo sich entweder Hotelketten oder Kreuzfahrtunternehmen oder Häfen oder auch Destinationen einfach sozusagen ihre ihre Angebote reinbringen können, wie sie selber das mitgestalten wollen, das zu verändern. Wir haben rein projektmäßig, und das ist vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber haben wir zum Beispiel Projekte gefördert, die sogenannte nachhaltige Routen entwickelt haben, die gesagt haben, okay, wir zum Beispiel, wir folgen dem Meltemi, das ist ein Wind in der Ägäis. Und dieser Route, dem Meltemi, die haben dann Segeltouren angeboten, die genau dieser Route folgen. Oder die frühere Thunfischfischerroute, die auch irgendwie geht. Da gibt es dann Organisationen. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich im Vergleich zum großen Tourismus immer noch Tropfen auf den heißen Stein. Aber Beispiele, die zeigen, dass es in die richtige Richtung geht.
Haben Sie da auch noch aus Ihren Forschungsprojekten ein Beispiel, wo eben genau so ein nachhaltiger Tourismus stattfindet?
Ja, ich erwähnte ja eben schon die Organisation WeWell, die ja jetzt schon aktiv ist und eben mit kleineren Gruppen auf elektrischen Schiffen dann dort Wahl- und Delfinbeobachtung macht. Allgemein gibt es ja auch den spannenden Ansatz des Citizen Science oder der Mitarbeit auch an Conservation, also Schutzprojekten zum Beispiel, während man im Urlaub ist. Auch an solchen Ideen arbeiten wir zurzeit mit einigen der Inseln. Das kann ja auch ganz spannend sein. Gleichzeitig geht es auch da natürlich wieder um die große Frage der Dekarbonisierung, aber eben auch ganz wichtig in den Regionen des Wassers. Wasser ist ein großes Problem in der Region, in der ich mich befinde. Und wie man jetzt mit erneuerbaren Energien nachhaltig Meerwasser entsalzt, betreiben kann, um damit dann eben auch Pools oder Trinkwasser oder Hotelanlagen zu versorgen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil davon, wie wir Tourismus nachhaltiger machen können. Und da ist dann eben die spannende Frage, ob man das teilweise eben auch im Meer machen kann. Gerade wenn man, es gibt ja nicht nur die Marine Spatial Planning, es gibt auch die Raumplanung auf dem Land, und auf Inseln ist Land immer stark umkämpft. Ozean ist da eine eher größere Ressource von der Fläche her. Also wie bringen wir diese Dinge zusammen? Das heißt aber auch, dass man als Tourist eventuell eben sich daran auch ein bisschen beteiligen muss. Und klar, wir alle werden eben vielleicht auch ein bisschen mehr bezahlen müssen für unseren Urlaub, um diese Transformation hinzubekommen. Und wie man das wieder sozialverträglich gestaltet, ist dann eine nächste Frage. Aber da gibt es schon verschiedene Ansätze, das zu tun, auch bei Kreuzfahrtschiffen, die zumindestens die nun unglaubliche Dreckschleudern sind. Die aber zumindestens gibt es einige, die jetzt, wenn sie dann in norwegischen Fjorden sind oder im Polarmeer enger an auch an geschützten Zonen operieren, eben das dann doch auch in solchen komplett elektrisch machen können, auch wenn sie auf hoher See weiter, also mit doch recht dreckigen Brennstoffen dann unterwegs sind. Also da gibt es verschiedenste Ansätze, und es gibt keine einzige goldene Lösung, sondern wir müssen dann mit vielen kleinen Bausteinen arbeiten, da wirklich voranzukommen.
Mhm. Sehen Sie das auch so, Herr Leinemann?
Das mit den kleinen Bausteinen, ja, das ist so. Das sind die Isel am Strand, wenn Sie so wollen.
Okay. Wollen Sie gerade noch, ich hatte das Gefühl, Sie wollten jetzt gerade noch direkt was dazu sagen.
Ja, wir haben auch im Bereich der Kreuzfahrtschiffe haben wir zum Beispiel auch eine große Studie gemacht über die Nachhaltigkeit, wenn man diesen Begriff überhaupt in Verbindung mit Kreuzfahrtschiffen benutzen kann, über die Nachhaltigkeit von Kreuzfahrten. Da geht es um die Zusammenarbeit von Häfen, von Destinationen, von Schiffen. Und da geht es natürlich auch darum, was zum Beispiel ein modernes Schiff heutzutage machen kann, dass es seine eigene Abwasserreinigungsanlage an Bord hat und nicht eben ausgestoßen wird, wie früher oder wie man sich das früher so vorstellte. Das sind ja inzwischen fast Kleinstädte, die da unterwegs sind in bestimmten Regionen. Und so eine Kleinstadt, die muss eben dann auch alles mitbringen, was die Kleinstadt nachhaltig macht am Ende, einschließlich der Wasserversorgung und Wasseraufbereitung an Bord.
Und die, wenn sie dann aussteigen, wenn die Kleinstadt dann aussteigt, dann wehren sich ja zumindest manche Inseln so ein bisschen. Also Venedig hat ja zumindest jetzt mal so einen Versuch gestartet, Eintritt zu nehmen für zum Beispiel die Kreuzfahrtschiff-Passagiere. Ich wollte gerade schon Patienten sagen.
Ja, und das ist auch richtig so. Gerade in Venedig war das ja nun wirklich ein extremes Problem. Und dieses Problem sehen wir jetzt zum Beispiel auch langsam auf den Kanarischen Inseln. Ich kann das auch immer vor Ort beobachten, wenn dann das mal wieder ein Kreuzfahrtschiff ankommt und also eine Welle von Menschen in die Stadt schwappt. Das Problem dabei ist jetzt, abseits davon, wie man die Schiffe selber und die Systeme nachhaltiger macht, ist, dass das auch eine etwas koloniale Form des Tourismus ist, weil oft das Geld trotzdem dann auf dem Schiff ausgegeben wird, aber auf einem Schlag 5000 Menschen eben mal durch die Stadt wandern und dort eben auch die Infrastruktur benutzen, aber eigentlich wenig auf den Inseln selber bleibt. Und das ist sicherlich eine Herausforderung für einige der Zielorte von Kreuzfahrtschiffen. Das sieht man, glaube ich, auch im Mittelmeer inzwischen so. In Barcelona versucht da auch einzuschränken. Das heißt, es ist eben immer nicht nur eine Frage jetzt der Nachhaltigkeit und der Emissionen, sondern auch, wie wir uns selber verhalten und wie wir dafür sorgen, dass wenn wir so einen schönen Ort besuchen, dass wir uns dort auch so verhalten oder auch zumindest ökonomisch uns dann an dem Erhalt dieses Ortes in irgendeiner Weise beteiligen. Aber das ist eben, wie Herr Leinemann schon sagte, ja nicht nur ein Problem der Kreuzfahrtschiffe, sondern auch des Städtetourismus in Europa, wie wir es ja in Berlin oder Amsterdam oder Barcelona auch sehen. Also das ist eine größere Frage.
Genau, wir brauchen gar nicht so weit weggehen. Also ich denke jetzt auch an die Ostsee und an die Häfen. Rostock zum Beispiel, Warnemünde, da kommen ja auch große Kreuzfahrtschiffe an und belagern dann im Grunde genommen dieses kleine Städtchen. Natürlich ist das ein Wirtschaftsfaktor, aber wie kann man da eine Balance halten?
Ja, ich denke, wir müssen schon von manchen Formen des Massentourismus etwas oder wegtreten. Das ist einfach nicht unbedingt nachhaltig. Und sicherlich gibt es ja auch viele alternative Angebote, wo man in kleineren Gruppen eben auch mit etwas mehrer Fokus auf die Region, in der man sich dann befindet, anstatt halt wie auf der Meeresautobahn eben mal kurz überall vorbeizurauschen und sich dann auf dem Schiff eben es sich gut gehen zu lassen, ist natürlich auch eine gewisse Faulheit, die dahinter steht vielleicht. Und da müssen wir uns vielleicht alle auch an die Nase fassen. Mhm.
Vielen, vielen Dank bis hierhin. Das ist wirklich ein sehr komplexes Thema, sehr, sehr spannend. Es geht dabei um nichts Geringeres als um die Zukunft unserer Meere und vielleicht auch unserer Existenz auf dieser Erde. Vielen Dank an Felix Leinemann, Referatsleiter für Blue Economy, Aquakultur und maritime Raumplanung in der Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei der Europäischen Kommission. Danke, schön, dass Sie dabei waren und uns aufgeklärt haben.
Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, diese Diskussion mit Ihnen zu führen. Dankeschön.
Und vielen Dank an Florian Lennart, Klaus Töpfer, Sustainability Fellow am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie auch hier waren.
Ja, dankeschön. Und habe mich auch gefreut, dass ich mich mit Ihnen zu unterhalten hatte.
Das war Wuppig zum Thema Blue Economy. In den Shownotes finden Sie einen Fragebogen zum Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie den ausfüllen. Vielen Dank an das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam, kurz RIFS, an Sébastien Vanier, an Christina Camier vom RIFS und danke an das Team von Factory Viscom des Bundesforschungsministeriums und an das Centre Marc Bloch, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Mein Name ist Julia Fissmann. Hören Sie gerne auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch rein. Bis zum nächsten Mal.